Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Punkt 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Radio- und Fernsehgebühren sollen alle bezahlen, außer kleine Betriebe, sagt der Bundesrat. Persönliche Feindschaften führten zur Schweizer Justizaffäre, sagt Untersucher Digmati. Gipfelkreuze gehören zu unserer Kultur und dürfen nicht zerstört oder beschädigt werden, sagt das Gericht in Bül. Und Griechenlands Linke will nur regieren und nicht sparen. Was kann aus dem Chaos in Athen entstehen? Fragen wir unseren Griechenland-Korrespondenten Werner van Gent im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Künftig sollen alle Haushalte eine Abgabe bezahlen für Radio und Fernsehen. Bezahlen sollen auch jene Unternehmen, die mehr als eine 500.000 Franken Jahresumsatz machen. Das sind rund 30% aller Betriebe in der Schweiz. Das sieht das überarbeitete Radio- und Fernsehgesetz vor, das der Bundesrat interessierten Kreisen zur Anhörung vorlegt. Heute könne man auch mit Smartphones, Computern und Tablets Fernsehen und Radio hören, begründet der Bundesrat den beabsichtigten Systemwechsel. Was als Empfangsgerät gilt, sei nicht mehr klar, darum sei es auch nicht mehr sinnvoll, die Gebühr an die Existenz eines Empfangsgeräts zu koppeln. Keine Radio- und TV-Gebühr bezahlen sollen Personen, die vom Staat Ergänzungsleistungen bekommen. Im Steuerstreit zwischen der Schweiz und Italien kommt Bewegung. Der Kanton Tessin ist bereit, rund 30 Millionen Franken an italienische Gemeinden zu zahlen. Die Gelder waren bis anhin blockiert. Es geht um Steuern, die italienische Grenzgänger in der Schweiz zu entrichten haben. Einen Teil davon müsste die Schweiz an Italien überweisen. Außerdem teilt das Finanzdepartement mit, dass es wieder Gespräche zwischen der Schweiz und Italien über den seit langem schwelenden Steuerstreit geben soll, und zwar auf höchster Ebene. Demnächst sollen sich Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf und der italienische Ministerpräsident Mario Monti treffen. Der Bundesrat empfiehlt den Stimmberechtigten bei der RASA-Initiative Nein zu stimmen. Der Bundesrat unterstütze zwar die Stoßrichtung des Vorschlags, Raserinnen und Raser strenger zu bestrafen, doch, so der Bundesrat, seien die geforderten Massnahmen der RASA-Initiative fast vollständig im Verkehrssicherheitspaket des Bundes via Sicura aufgenommen. Eine strenge Bestrafung von Raserdelikten und der bessere Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmenden sei somit auch ohne Volksinitiative gewährleistet. Und auch bei der Volksinitiative im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen empfiehlt der Bundesrat ein Nein. Die Volksinitiative von christlich-sozialen Kreisen verlangt, dass Abtreibungen nur noch in Ausnahmefällen von der Krankenkasse übernommen werden. Heute gehören Schwangerschaftsabbrüche zum Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung. Die Schweiz wird das umstrittene internationale ACTA-Abkommen vorerst nicht unterschreiben. Auch das hat der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung beschlossen. Das Abkommen hat zum Ziel, die Internetpiraterie zu bekämpfen und das Urheberrecht zu stärken. Doch seit Abschluss der Verhandlungen hat international die Kritik an ACTA stark zugenommen. Gegner des Abkommens kritisieren, dadurch würden Grundrechte verletzt. Seit Jahren gibt es im Kanton Schwyz Reibereien zwischen den verschiedenen Justizbehörden. Nun hat die Kantonsregierung den Expertenbericht von Altständerat Digmarti veröffentlicht. Dieser kommt zum Schluss: Die Justizaffäre sei hauptsächlich durch persönliche Differenzen zwischen dem Kantonsgericht und der Staatsanwaltschaft verursacht worden. Mit gegenseitigen Beschuldigungen, Indiskretionen und Strafanzeigen hätten die betroffenen Personen den Streit weiter eskalieren lassen, heißt es im Bericht weiter. Die Schweizer Justizaffäre wurde im Nachgang zum Mordfall Lucy publik. Ein Bergführer aus dem Kanton Freiburg ist zu einer bedingten Geldstrafe von 900 Franken verurteilt worden, so das Urteil des Strafgerichts in Bül. Der Bergführer hatte vor 2 Jahren in den Freiburger Voralpen 2 Gipfelkreuze beschädigt und 1 zerstört. Als Grund gab er an, er habe ein Zeichen setzen wollen gegen die Dominanz der Kirche. Kruzifixe gehörten seiner Meinung nach nicht an öffentliche Orte. Das Gericht war anderer Meinung, es verurteilte den Bergführer wegen Verletzung der Glaubensfreiheit. Die ukrainische Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko ist vom Gefängnis in ein Spital verlegt worden. Wie ukrainische Medien berichten, wurde Timoschenko von einem deutschen Arzt begleitet, der nun ihren Bandscheibenvorfall behandeln soll. Timoschenko hatte angekündigt, nach der Verlegung ins Spital ihren Hungerstreik abzubrechen. Diesen hatte sie vor 2 Wochen begonnen, aus Protest gegen Misshandlungen in der Haft. Wegen des Falles ist die Ukraine als Gastgeberland der Fußball-Europameisterschaft internationale Kritik und Boykottdrohungen ausgesetzt. In Russland hat eine große Militärparade auf dem Roten Platz begonnen. Anlass ist der Sieg über Hitler-Deutschland vor 67 Jahren. Wladimir Putin nahm die Parade als Oberbefehlshaber der Armee ab, ist seit 2 Tagen wieder als Präsident im Amt. Der Aufmarsch begann mit einer Schweigeminute, dann marschierten rund 14.000 Soldaten 1 Stunde lang an Ehrengästen vorbei, begleitet von Panzern und Raketen.
Sie hören Rendezvous. Wenn alle für Radio und Fernsehen bezahlen, zahlen alle weniger. Diesen Bergführer stören Gipfelkreuze, weil nicht alle, die bergsteigen, oben beten wollten.
Moi, je trouve c'est dérangeant. La montagne, elle est pas parcourue que par des gens croyants qui vont prier sous la croix. Elle est parcourue par plein de gens, plein de monde.
Unakzeptable Haltung, findet das Gericht in Bül. Wo beginnt mein Land, wo deines? Antworten gibt die Landesvermessung in der Schweiz seit 100 Jahren. Er hat schon viel und will noch mehr verdienen in Europa. Die Pläne des Mr. Slim. Wie kann die kleine Schweiz eine Schutzmacht sein für die große USA? Und eins, Griechenland.
Das ist eine schwierige Situation für Griechenland. Es ist eine neue Situation für Griechenland. Das griechische politische System und die griechische politische Kultur kennt leider nicht diese Tradition von Zusammenarbeit, von Koalitionsregierungen.
Das sagt ein griechischer Politiker. Was wird da aus Griechenland? Wir fragen Werner van Gent im Tagesgespräch. Auf die ungewisse Situation in Griechenland haben die Börsen schon am Morgen reagiert. Nun zu den aktuellen Börsenzahlen.
Der Swiss Market Index steht bei 5.936 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.2012 gehandelt und der Dollar zu 92,56 Rappen. Das Wetter heute Nachmittag bleibt es veränderlich bewölkt. Zwischendurch gibt's Regengüsse, vereinzelt auch Gewitter. Am Abend wird es bald überall trocken und die Wolken lösen sich auf. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad. Morgen Donnerstag wird es sonnig und mit rund 27 Grad in der ganzen Schweiz sommerlich warm. Und auch am Freitag ist es noch meist sonnig und sehr warm. Am Nachmittag ziehen dann aber ein paar Schleierwolken auf und gegen Abend sind vor allem im Jura erste Schauer und Gewitter möglich. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Im Wattland auf der A9 Richtung Lausanne, vor sich zwischen Saint-Trifon und Aigle, befindet sich ein Stuhl auf der Fahrbahn. Ebenfalls in der Westschweiz auf der A1 Richtung Lausanne zwischen Bernay und dem Vernier-Tunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs.
Wer zu Hause Radio hören oder Fernsehen kann, muss dafür Gebühren zahlen. Rund 460 Franken pro Jahr. Nur, ob jemand Radio oder Fernsehen empfangen kann, das lässt sich heute kaum mehr kontrollieren. Darum schlägt der Bundesrat eine neue Lösung vor. Künftig sollen einfach alle Haushalte Gebühren zahlen, unabhängig davon, welche Geräte in der Wohnung stehen. Dominik Meyer.
Früher war es einfach. Radio hörte man am Radiogerät. Fürs Fernsehen gab es den Fernseher. Und wer eines dieser Geräte in der Wohnung hatte, musste Gebühren bezahlen. Heute ist es komplizierter. Mobiltelefone, Laptops, Tabletcomputer. Auf immer mehr Geräten kann man Radio hören oder Fernsehen via Internet. Hier noch zu prüfen, wer tatsächlich Radio höre oder fernsehe, das sei fast unmöglich geworden, sagt Martin Dummermuth, der Direktor des Bundesamts für Kommunikation, BAKOM.
Natürlich könnte man das theoretisch kontrollieren, indem man nachschaut, wer welche Website aufruft, aber das wären natürlich Kontrollen, die völlig unverhältnismäßig wären, in die Privatsphäre eindringen würden und sowas will niemand.
Auch nicht der Bundesrat. Er hat entschieden, es soll keine mühsamen Kontrollen mehr geben. Auch mit dem An- und Abmelden bei der Gebühreninkassofirma Bilag soll Schluss sein. Stattdessen sollen künftig einfach alle Haushalte Bilag-Gebühren bezahlen. Automatisch. Nur eine Ausnahme würde es weiterhin geben. Senioren und IV-Rentner, die sehr wenig Geld haben und vom Staat Ergänzungsleistungen erhalten, sie müssen auch künftig keine Gebühren bezahlen. Insgesamt aber würden mit der neuen Regelung deutlich mehr Haushalte bezahlen müssen, mehr als die 90% heute. Der Gebührentopf als Ganzes aber soll gleich groß bleiben wie heute. Konkret, die Gebühr pro Haushalt soll sinken. Um wie viel? BAKOM-Chef Dummermuth wagt nur eine Schätzung.
Ich kann jetzt nicht irgendwelche Versprechungen machen, weil das natürlich stark davon abhängt, wie die Gebühr konkret ausgestaltet ist. Aber 50 Franken sollten da schon drin liegen pro Haushalt.
50 Franken weniger pro Jahr, das wären rund 410 Franken pro Haushalt. Das Geld fließt hauptsächlich an die SRG für ihre Radio- und Fernsehprogramme in den vier Landesteilen. Ein kleiner Teil geht auch an private Radio- und Fernsehstationen. Gebühren zahlen müssen neben den Haushalten auch die Firmen. Nur harzt dort das Inkasso seit langem. Der Widerstand der Wirtschaft ist gross. Der Bundesrat schlägt auch hier eine neue Regel vor. Kleine Betriebe sollen nichts bezahlen müssen, wenn ihr Umsatz unter 500.000 Franken liegt. Nur eine Minderheit der Firmen müsste dann überhaupt noch bezahlen, sagt Martin Dummermuth.
Insgesamt wären es nur etwa ein Drittel aller Betriebe, also es ist eine grosszügige Befreiungslösung.
Nun, das ist Ansichtssache. Dieter Klein vom Schweizerischen Gewerbeverband sieht es ganz anders.
Wir werden uns zur Wehr setzen. Da wird jetzt über die Hintertür quasi eine Gebühr mit einer Mediensteuer für einen Großteil der Schweizer Firmen eingeführt.
Am liebsten möchte der Gewerbeverband, dass gar keine Firma bezahlen muss. Die Gebühren für die Firmen dürften zum größten Zankapfel werden. Die politische Debatte beginnt jetzt. Am Schluss entscheiden National- und Ständerat.
Als das Au-pair-Mädchen Lucy vor 3 Jahren ermordet wurde, gerieten auch die Schweizer Behörden in ein schiefes Licht. Handydaten wurden erst spät herausgerückt für die Suche des Mädchens. Einzelne Behördenmitglieder deckten sich mit Vorwürfen ein. Der beispiellose Schweizer Justizskandal war geboren. Das Klima im Kanton Schwyz vergiftet. Nun hat der frühere Tessiner Staatsanwalt Dick Marti seinen Bericht dazu vorgelegt. Seine Diagnose: persönliche Empfindlichkeiten und ineffiziente Strukturen sind schuld. Mehr von Zentralschweiz-Korrespondentin Miriam Eisner.
Auf über 60 Seiten breitet Dick Marti die Ergebnisse seiner Untersuchung aus. Sie wirft kein gutes Licht auf die Verhältnisse in der Schweizer Justiz. Kern des Problems seien persönliche Animositäten zwischen dem ehemaligen leitenden Staatsanwalt und dem Präsidenten des Kantonsgerichtes, dazu ineffiziente Strukturen und eine unzureichende Aufsicht durch die Regierung. Aufgebrochen war der Konflikt vor 3 Jahren bei der Ermordung eines Au-pair-Mädchens. Der Staatsanwalt warf dem Kantonsgerichtspräsidenten vor, er habe die Ermittlungen behindert. Anschließend kam es mehrfach zu Indiskretionen, geheim erklärte Informationen landeten bei den Medien. Seit damals nehmen gegenseitige Vorwürfe kein Ende und führten zu einer Flut von Strafanzeigen, Beschwerden und einer ersten parlamentarischen Untersuchung. In der Kritik stand immer wieder der Kantonsgerichtspräsident. Schließlich soll er die Staatsanwaltschaft bespitzelt haben. Dies bestätigt jetzt der Bericht von Dick Marti. Der Kantonsgerichtspräsident habe hier mit illegalen Methoden gearbeitet.
Man hat eine weitgehende und sehr verbreitete Durchsuchung gemacht, was unakzeptabel ist und meines Erachtens bei einer Justizbehörde noch nie in der Schweiz gemacht.
Dick Marti kontrollierte nicht nur die Organisation und Abläufe in der Justiz, sondern auch die Rolle der Schweizer Regierung. Sie habe ihre Aufsicht ungenügend wahrgenommen, kritisiert Dick Marti. Jetzt schlägt er eine ganze Reihe von neuen Massnahmen vor. So soll unter anderem die Staatsanwaltschaft effizienter organisiert werden. Für den Schweizer Regierungsrat Peter Reuteler ist das Ergebnis der Untersuchung zwiespältig.
Für mich ist der Bericht natürlich für die Organisation der Staatsanwaltschaft hervorragend und die Aufsicht, Datenerhebung ist für mich natürlich erschütternd.
Und so wolle die Regierung jetzt alles daran setzen, die Verhältnisse in der Justiz zu verbessern. Ein Grundstein dazu ist gelegt. Die Hauptexponenten des Konfliktes räumen das Feld. Der ehemalige leitende Staatsanwalt ist vorzeitig in den Ruhestand geschickt worden. Der Kantonsgerichtspräsident tritt im Sommer ab. Ruhe ist aber noch lange nicht im Kanton Schwyz. Es laufen noch diverse Strafanzeigen und eine parlamentarische Untersuchungskommission muss die Vorgänge weiter abklären.
Weil ihn Gipfelkreuze stören, hat ein Freiburger Bergführer mehrere Gipfelkreuze beschädigt. Das war vor 2 Jahren. Heute musste er sich vor dem Strafgericht in Bül verantworten und wurde verurteilt, wegen Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit. Das Thema Gipfelkreuze und Kreuze überhaupt beschäftigt weit über Bül hinaus und gibt auch zu diskutieren im Bundeshaus in Bern. Patrick Mühlhauser.
Er wollte eine Debatte auslösen, nun stand er deswegen vor Gericht, der Bergführer Patrick Büssard. 3 Gipfelkreuze in den Freiburger Voralpen hat er beschädigt, eines davon ganz zerstört.
Moi, je trouve c'est dérangeant, quoi. La montagne, elle est pas parcourue que par des gens croyants qui vont prier ou se recueillir sous la croix. Elle est parcourue par plein de gens, plein de monde.
Ich finde diese Gipfelkreuze störend. Es gehen nicht nur gläubige Menschen in die Berge, sagte er damals im lokalen Fernsehsender.
Moi, j'avais aussi certains clients qui voulaient pas se faire prendre en photo à côté de la croix sur certains sommets.
Ich habe Kunden, die sich geweigert haben, auf dem Gipfel zusammen mit dem Kreuz fotografiert zu werden.
Moi, je trouve c'est grave, quoi, qu'il y ait des croix partout. Moi, je pense qu'il faudrait les enlever des sommets. Il faudrait qu'elles restent confinées à des lieux précis, quoi.
Ich finde diese Gipfelkreuze schlimm. Sie sollten nur an speziellen Orten zugelassen sein. Patrick Büssard denkt dabei zum Beispiel an Kirchen. Kreuze und Kruzifixe im öffentlichen Raum geben immer wieder Anlass zu Diskussionen. Sie gehören aus Schulzimmern und von den Berggipfeln verbannt, finden vor allem Leute aus Freidenkerkreisen. Nein, das Kreuz gehört zu unserer Kultur und somit in den öffentlichen Raum, betont hingegen die Luzerner Nationalrätin Ida Glanzmann. Sie möchte diesen Grundsatz in der Bundesverfassung verankern. Im März stimmte der Nationalrat diesem Anliegen mit 87-75 Stimmen zu. Anderer Meinung ist die Staatspolitische Kommission des Ständerates. Eine Kommissionsmehrheit ist gegen eine Sonderstellung für Symbole aus der christlich-abendländischen Kultur und warnte kürzlich vor Auseinandersetzungen unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Bergführer Patrick Büssard hat aus rein persönlichen Gründen die Gipfelkreuze beschädigt, um gegen die Macht der Kirche zu protestieren, wie er sagt.
Chaque fois que je suis en montagne, on arrive au sommet, il y a cette croix, on voit que cette croix, c'est quand même une agression, moi, je trouve.
Immer, wenn ich auf dem Gipfel ankam, sah ich dieses Kreuz. Ich empfand das als Aggression. Er wolle mit seiner Handlung eine Diskussion auslösen. In einer Fernsehdebatte kritisierte Thierry Meyer, Chefredaktor der Zeitung 24 Heures, die Beschädigung der Kreuze.
Vous commettez un acte violent pour apporter une solution non violente. Je vois une légère contradiction.
Sie begehen einen Gewaltakt, um eine gewaltfreie Lösung zu finden. Das ist doch ein Widerspruch. Der Richter verurteilte Patrick Büssard heute zu 90 Tagesansätzen à 10 Franken bedingt auf 3 Jahre. In der Urteilsbegründung sagte der Richter, dass der Angeklagte unglaubwürdig klang und dass es sich bei der Zerstörung der Kreuze um einen böswilligen Akt handelte.
Sie hören Rendezvous. Beim Wandern und Velofahren in der Schweiz sind sie meistens dabei. Die Karten der Landestopographie. Dahinter steckt die Arbeit von Schweizer Vermessern. Schweizer Vermesserinnen und Vermesser gelten weltweit als führend darin, jede Erhebung und jeden Weiler genauestens aufzunehmen und in Form von Höhenkurven und Häuschen auf die Karten zu bannen. Seit 100 Jahren sind diese Meister der Präzision in der Schweiz unterwegs. Und zwar längst nicht nur für Landeskarten. Elmar Plotzer hat Vermesser begleitet.
Einen Meter. Also jetzt solltest du, glaube ich, etwa an den Hinterrand kommen.
An einer Straßenkreuzung in Uetikon am Zürichsee. Der Geomatiktechniker Marco Ziltner dirigiert seine Arbeitskollegin in die richtige Position. Die beiden tragen gut sichtbare orange Arbeitshosen und sind mit Vermessungsgeräten ausgerüstet.
Da bin ich heute am Grenzen abstecken, die neue Grenze, weil da hat es eine neue Strasse gegeben, neue Kreisel bauen. und dass der Besitzer wieder weiss, wo ist sein Grundstück, wo geht das durch und jetzt die Grenzen abstecken.
Denn wegen des geänderten Straßenverlaufs mussten einige Hausbesitzer etwas Land an die Gemeinde abtreten. Leise surrt der Theodolit, ein Gerät, das ein bisschen so aussieht wie eine Kamera auf einem Stativ. Konzentriert blickt Marco Ziltner in das Gerät. Was er wohl sieht?
Das Gleiche, was ich vom Auge sehe, einfach etwa 16- bis 30-fache Vergrösserung. Es hat ein Fadenkreuzchen drin, das ich genau anzielen kann.
Damit ist es möglich, vor Ort die neuen Grenzpunkte genau zu bestimmen, so wie sie in den Plänen bereits eingezeichnet wurden. Ortswechsel. In den Büroräumlichkeiten der Ingenieurfirma Ohlig in Männedorf arbeiten die Mitarbeiter an Computern. Stefan Osterwalder, der Geschäftsleiter von Ohlig und Chef von Marco Ziltner, betont, wie wichtig es ist, dass in der Vermessung sorgfältig und genau gearbeitet wird. Es sei immer eine sensible Sache, wenn Hausbesitzer von Grenzverschiebungen betroffen seien. Da sollten keine Fehler passieren.
Der Grundeigentümer, der das Gefühl hat, das sei falsch, der fühlt sich benachteiligt. Das bringt natürlich grundsätzlich Unruhe in die Nachbarschaft hinein. Und das will man natürlich vermeiden, oder? Weil die amtliche Vermessung ist in dem Sinne eine genaue Wissenschaft.
Ohne amtliche Vermessung würde es auch das Grundbuch nicht geben, unterstreicht Stefan Osterwalder. Und das Grundbuch halte schließlich fest, wem was gehört und sorge deshalb für Rechtssicherheit in der Schweiz. Überhaupt habe die Arbeit der Vermesser eine große praktische Bedeutung. So kamen Mitarbeiter der Firma Ohlig auch schon zum Einsatz, als in der Stadt Zürich neue Tramgeleise gebaut wurden und sie berechneten vor Ort die genaue Route. Bevor die Geomatiker rausgehen, bearbeiten sie am Computer die Ortspläne und tragen die geplanten Veränderungen ein. Alles digital. Das sei vor ein paar Jahren noch anders gelaufen, erklärt Stefan Osterwalder und öffnet den Archivschrank.
Also das, was wir hier sehen, das ist so, wie wir bis vor 8-10 Jahren noch bei uns jetzt im Büro gearbeitet haben. Das war noch die klassische Grundbuchführung, die bestanden hat aus einem Grundbuchplan, wo man mit Tusch gezeichnet hat. Das, was wir eben vor uns haben, der Grundbuchplan, das ist ein Grundbuchplan Pause, wo man den aktuellen Zustand kartiert hat.
Zurück auf der Straßenkreuzung in Uetikon. Marco Ziltners Kollegin Olivia Malzach schlägt mit einem Hammer einen Stahlnagel ins Trottoir. Schließlich müssen die genau bemessenen neuen Grenzpunkte auch markiert werden. Olivia Malzach hat gerade ein Ingenieurstudium an der ETH absolviert und hat jetzt begonnen, als Geomatikerin zu arbeiten. Für sie ein Traumberuf.
Ja, weil ich immer gerne Geometrie hatte und weil ich gerne raus war eigentlich. Gerne etwas Sinnvolles wollte machen mit Mathematik. So. Das ist auch der einzige Beruf, wo man drinnen rechnen kann und trotzdem noch draussen etwas arbeiten kann.
Sagt's und hämmert weiter.
Etwa 70 Milliarden Dollar. So hoch schätzt man das Vermögen des wohl reichsten Mannes der Welt. Sein Name Carlos Slim. Der Mann aus Mexiko hat sein Riesenvermögen vor allem in der lateinamerikanischen Telekombranche gemacht. Nun will er nach Europa expandieren, konkret beim niederländischen Mobilfunkanbieter KPN einsteigen. Franco Battel über den Aufstieg und das gewaltige Imperium des steinreichen Mexikaners.
Carlos Slim ist der Profiteur der mexikanischen Privatisierung. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre verscherbelte Mexiko staatliche Unternehmen. Der Prozess war intransparent. Die besonders lukrative Telekommunikation riss sich Carlos Slim unter den Nagel. Das ehemals staatliche Monopol wurde zu einem privaten. Seither diktiert Slim die Preise. Fast immer, wenn es in Mexiko klingelt, verdient er mit. Mexikos Telefongebühren gehören zu den höchsten weltweit. Jene mexikanischen Politiker, die den Staatsbesitz damals verhökerten, profitieren seither mit. Es entstand der für Mexiko so typische Filz aus Wirtschaft und Politik, zu dem schwarze Kassen, Ineffizienz, Korruption oder Vettenwirtschaft gehören. Slim zieht die Strippen diskret. Wegen krummer Geschäfte wurde er nie verurteilt. Und würde es je so weit kommen, er hätte wohl in allen Chargen seine Freunde. Slims unangefochtene Stellung erlaubte es ihm, sein Imperium zu erweitern. Vor allem in Südamerika, in Brasilien, verdient er kräftig mit. Und vor 3 Jahren retteten Slims Millionen die serbende New York Times. Kein Ruhmesblatt für die renommierte Zeitung. Auch in der Schweiz hat Slims Familie investiert, in Hinwil, in den Autorennstall Sauber. Und nun also Holland. Der Einstieg beim niederländischen Mobilfunkkonzern KPN ist Slims erstes großes Europa-Engagement. Weitere werden folgen. In Schwellenländern wie Brasilien, Indien oder eben in Mexiko liegen enorme Vermögen. Und in Europa, angeschlagen und schwach, wittern viele gute Geschäfte. Ein solches hat Slim, der Mexikaner mit libanesischen Wurzeln, noch nie verschmäht. Und sonst? Slim zeigt sich gern als Philanthrop, als nobler Spender und Gönner. Millionen in soziale oder kulturelle Projekte zu stecken, das kostet ihn, den Multimilliardär, nur wenig. Nach einem Steuerparadies muss sich Slim übrigens nicht umsehen, er lebt bereits in einem. Denn geschröpft werden Reiche anderswo, aber sicher nicht in Mexiko.
Die kleine Schweiz ist Schutzmacht der riesigen USA. Was großspurig tönt, stimmt tatsächlich. Denn Schutzmacht nennt man die konsularischen und diplomatischen Dienste eines Landes für Staaten, die keine direkten Beziehungen untereinander unterhalten. So vertritt die Schweiz die Interessen Washingtons in Iran und auf Kuba und umgekehrt auch die Interessen des Irans in den USA und in Ägypten. Nicht immer ist diese Aufgabe einfach. Im Moment ist besonders das Mandat im Iran heikel. Fingerspitzengefühl braucht darum Livia Loy-Agosti. Sie ist Schweizer Botschafterin in Teheran. Im Moment ist sie in Kalifornien, wo Max Ackermann sie getroffen hat.
Amerika-Reisen sind für Botschafterin Livia Loy-Agosti Geschäftsroutine, jedenfalls meistens.
Ich komme zweimal jährlich, also regelmäßig nach Washington. An die Westküste komme ich jetzt ausnahmsweise, weil ich an die Hochzeit eingeladen bin, dieser beiden Amerikaner, die 2 Jahre lang in Iran inhaftiert waren.
Kurz nachdem Frau Loy-Agosti anfangs 2009 ihren Posten in Teheran bezogen hatte, verhafteten iranische Grenzpolizisten 3 amerikanische Studenten. Die Frau und die 2 Männer wurden als Spione behandelt und eingesperrt. Botschafterin Loy war während der langen Haftzeit eine der wenigen Kontaktpersonen.
Von meinen 3 Jahren in Teheran waren sie 2 Jahre auch dort und haben uns ziemlich beschäftigt. Das hat man vielleicht nach außen nicht so gesehen, aber wir haben uns für diese 3 jungen Leute sehr stark eingesetzt. Und eine solche Zeit kreiert auch mehr als nur eine professionelle Verbindung, sondern dann eben auch eine persönliche.
Jetzt läuten für 2 der Ex-Geiseln also Hochzeitsglocken in Kalifornien, auch dank der Schweizer Hilfe. Normalerweise allerdings ist die Schutzmachtfunktion weit weniger spektakulär.
Eine Schutzmacht ist ein Land, das ein anderes Land vertritt in einem Drittland, wenn diese beiden miteinander in einer Konfliktsituation die diplomatischen und konsularischen Beziehungen abgebrochen haben.
Solche Schutzmachtdienste bietet unser Land schon seit dem 19. Jahrhundert an. Während des Kalten Krieges waren es nicht selten 20 und mehr Mandate. Heute sind es noch 6 und jenes im Iran ist wohl das bedeutendste, wegen der extrem angespannten Lage in der Region und auch, weil über 8'000 US-Bürger im Iran leben, ohne eine eigene Botschaft zu haben.
Die kommen zum Beispiel zu uns, um ihre Pässe zu verlängern, ihre amerikanischen Pässe oder um Geburten zu registrieren, Dinge, die ein Schweizer Konsulat für Schweizer auch macht.
Das ist die konsularische Seite. Auf diplomatischem Gebiet fungiert die Schutzmacht als eine Art Briefträger, der offizielle Noten hin und her befördert. Ein Verhandlungsmandat ist damit nicht verbunden und im Falle Iran-USA auch nicht erwünscht, wie die Schweiz vor einigen Jahren erfahren musste. Als unter Bundesrätin Galmiret eine aktivere Außenpolitik angestrebt wurde, gab es laut WikiLeaks von amerikanischer Seite ziemlich ungnädige Kommentare. Botschafterin Loy will darüber nicht sprechen und auch auf die Frage, was sich seit der Amtsübernahme von Bundesrat Burkhalter verändert habe, gibt sich die Diplomatin diplomatisch.
Ja, man merkt natürlich, dass da andere Persönlichkeiten am Schalthebel sind, aber die Arbeit geht eigentlich gleich weiter wie zuvor.
Und diese Arbeit, die kann heikel sein, gerade im Iran, wo sich auch die Schweiz an den Sanktionen vieler westlicher Staaten beteiligt. Sie geht dabei weiter, als der UNO-Sicherheitsrat beschlossen hat, aber nicht so weit, wie die EU und vor allem die USA gern hätten. Eine Position, die niemand ganz zufrieden stellt, aber die Arbeit als Schutzmacht weiter ermöglicht. Zum Wohle vieler direkt Betroffener, aber auch zum Vorteil der Schweiz, die damit internationales Prestige gewinnt.
Max Ackermann über die schwierige Arbeit von Livia Loyagosti, der Schweizer Botschafterin in Teheran. Und schwierig ist auch die Aufgabe der Politikerinnen und Politiker in Athen. Das Tagesgespräch zu Griechenland gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
In Zukunft sollen alle Haushalte Radio- und Fernsehgebühren bezahlen, auch wenn kein Empfangsgerät vorhanden ist. Das schlägt der Bundesrat vor. Da heute auch via Handy und Computer Radio- und Fernsehprogramme empfangen werden könnten, sei ein Systemwechsel begründbar. Der Kanton Tessin ist bereit, rund 30 Millionen Franken an italienische Gemeinden zu zahlen. Die Gelder waren bis anhin wegen des Steuerstreits zwischen der Schweiz und Italien blockiert. Es geht um Steuern, die italienische Grenzgänger in der Schweiz zu entrichten haben. Der Bundesrat empfiehlt die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» zur Ablehnung. Er ist der Meinung, dass weiterhin die Krankenkassen für Abtreibungen aufkommen sollten. Ebenfalls Nein sagt der Bundesrat zur RASA-Initiative. Bereits im Maßnahmenpaket des Bundes via Sicura sei eine stärkere Bestrafung von Rasern vorgesehen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.